Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Und jetzt geht es los.
Das Europa der Gegenwart ist nicht zu beneiden. In der EU türmen sich Schuldenberge, die Wirtschaft stottert und die USA kündigen einen Verteidigungspakt auf. Zugleich entwickelt Amerika eine neue Außenpolitik, in der es viel um China, aber nur wenig um Europa geht. Sinkt der Stern des Westens unwiederbringlich? Ist das transatlantische Verhältnis bald Geschichte? Und wie reagiert Europa auf die neue Weltunordnung? Das ist unser Thema in NZZ-Standpunkte. Herzlich willkommen. Unser Gast ist Sebastian Kurz, ehemaliger österreichischer Bundeskanzler und Chef der konservativen ÖVP, heute Unternehmensgründer im Bereich IT-Security.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Kurz, Sie haben Donald Trump in Ihrer Amtszeit als Kanzler mehrfach getroffen. Würden Sie ihn als einen Konservativen beschreiben?
Also wenn konservativ die Abgrenzung links-rechts ist, dann würde ich sagen, ja, definitiv. Ich würde sagen, die Schwierigkeit an dem Begriff ist ja, dass überall auf der Welt die Begrifflichkeiten für Mitte-rechts, rechts, konservativ, liberal unterschiedlich verwendet werden, aber er ist definitiv insbesondere in einem Zwei-Parteien-Spektrum auf der rechten Seite in den USA. Innerhalb der Republikaner gibt es ja mehrere Strömungen und die klassisch konservative Strömung bei den Republikanern ist sicherlich da und dort eine etwas andere als diese neue Magerbewegung.
Aber man könnte ihn auch eigentlich als einen Revolutionär beschreiben. Er vertritt eine ganz andere Außenpolitik als seine Vorgänger. Er bricht mit sehr, sehr vielen Konventionen. Er stellt zum Beispiel die Gewaltenteilung in den USA in Frage. Auch im Stil, wie er Politik betreibt, ist er wirklich etwas ganz, ganz anderes als ein konventioneller Politiker. Das ist aber eigentlich nicht konservativ, so brechen mit allem.
Darum habe ich so herumgeeiert bei der Beantwortung Ihrer ersten Frage. Ich würde mal sagen, er ist rechts. Ja? Wenn man konservativ als rechts sieht, dann ist er das. Dann würde ich sagen, er ist, weiß nicht, ob er revolutionär ist, ich würde sagen, er ist sehr disruptiv. Ja? Und zum Dritten würde ich sagen, er ist der ungewöhnlichste, atypischste Politiker, den ich jemals getroffen habe. Die meisten Politiker, die ich getroffen habe, selbst in unterschiedlichen politischen Spektren, lassen sich immer sozusagen in diesen Politikertypus einordnen. Eher diplomatisch, eher verbindlich, den Konflikt nur suchend, wenn notwendig. Trump ist da definitiv anders. Er ist der unkonventionellste Politiker, den ich jemals getroffen habe.
Ist das vielleicht das Geheimnis seines Erfolges, dass er, weil er so laut ist, weil er immer das Herz auf der Zunge trägt, besonders authentisch wirkt?
Ich glaube, zur einen Hälfte ja. Ich würde sagen, es sind zwei Teile. Der eine Teil ist der inhaltliche. Das wird meiner Meinung nach in den europäischen Medien relativ wenig bewertet oder beobachtet. Inhaltlich trifft Trump und treffen die Republikaner mit vielen ihrer Positionen zur Migration, zur Wirtschaftsfreundlichkeit, zur Steuerpolitik, zur Klimapolitik und in vielen anderen, glaube ich, den Nerv der Masse der Amerikaner von weit über 50%. Und das Zweite ist dann die Frage des Stils. Und da ist er, würde ich sagen, total unkonventionell, extrem disruptiv, extrem undiplomatisch. Und ich glaube, dass das von vielen in einer gewissen Art und Weise als sehr, sehr authentisch wahrgenommen wird. Ich habe den Eindruck irgendwann gewonnen bei Donald Trump, jeder einzelne Skandal, den er hatte, hätte jeden anderen Politiker gekillt. Bei ihm ist das so inflationär geworden und auch die Angriffe auf ihn sind so inflationär geworden, dass dass ihn das zu einer ganz eigenen Marke gemacht hat, die fast schon unverwüstlich scheint und für viele in Amerika als sehr, sehr authentisch wahrgenommen wird.
Ein Skandal kann ihm auch deswegen nichts anhaben, weil er ja den ganzen Tag sagt, ich bin die lauteste Skandalnudel im ganzen Land und sich ja auch zu dem Prinzip bekennt, to flood the zone with shit, also immer der zu sein, der den größten Bullshit von allen erzählt. Damit ist er ehrlich. Und wie wollen Sie ihm einen Skandal anhängen, wenn er so freimütig damit umgeht?
Ja, ist eine ganz andere Art und Weise der politischen Kommunikation. Und insofern glaube ich, in all das, was wir im europäischen Spektrum kennen oder bisher gekannt haben, ganz schwer einordnenbar. In der Sache, ja, also sozusagen, was tut die Administration, sollte man sich aber nicht von all dem, was auf Twitter oder in den Medien stattfindet, blenden lassen. Die Administration diesmal ist extrem gut vorbereitet in diese Amtszeit gegangen. Es gab einen klaren Plan in allen entscheidenden Themenfeldern. Und vieles von dem, was bei uns in den Medien als sehr erratisch oder ungeplant beschrieben wird oder versucht wird darzustellen, das hat schon eine sehr klare Strategie. Und insofern, glaube ich, sollte man sich von all dem Geplänkel, von all den Tweets, von all der medialen Diskussion nicht zu sehr ablenken lassen und sollte schon auch genau hinsehen, was passiert denn dort inhaltlich. Denn da macht die Administration meiner Meinung nach in vielen Bereichen einiges ganz schön richtig.
Wo macht sie etwas richtig?
Ich glaube zum Beispiel, wenn man sich das Wirtschaftswachstum anschaut, in den USA und in Europa, dann sieht man den großen Unterschied. Europa, also die Eurozone, wächst mit nicht mal 1%, Deutschland mit 0,1% im letzten Jahr. Wenn Sie in die USA schauen, gibt es ein Wirtschaftswachstum von über 3%. Wenn wir uns anschauen, den internationalen Wettbewerb im AI-Bereich, der immer dominierender werden wird, dann findet der zwischen den USA und China statt und Europa spielt hier nicht mit. Die Administration in Amerika ist extrem wirtschaftsfreundlich, ist extrem innovationsfreundlich, macht eine Politik, um Investitionen anzuziehen. Also gerade wirtschaftlich ist Amerika sehr, sehr gut unterwegs. Und was die Migration betrifft, glaube ich, dass natürlich die Vorfälle, die es mit einigen ICE-Beamten gegeben hat, die finden keine Zustimmung. Aber die generelle Linie, gegen illegale Migration vorzugehen, Illegale, vor allem auch Straftäter, aus dem Land zu bringen, das ist etwas, was in Europa auch notwendig ist und was in Amerika von einer klaren Mehrheit unterstützt wird.
Gleichzeitig treibt er die ohnehin hohe Verschuldung der USA zu ganz neuen Höhen, was auf die Dauer nicht nachhaltig ist. Und Sie sprachen die Migrationspolitik an. Da gab es inzwischen Exzesse, 2 Todesfälle, die den Trump dann doch auch wieder dazu veranlasst haben, ein bisschen zurückzurudern, Konzessionsbereitschaft zu zeigen. Also
genau, ich glaube, das ist sozusagen ein also ich glaube, man sieht sehr klar, wie schwierig es in der Migration ist. Die Frage, sollen illegale Migranten außer Landes gebracht werden, ist etwas, was von der Mehrheit der Bevölkerung, nicht nur in den USA, sondern wahrscheinlich auch bei uns in Europa, befürwortet werden würde. Sobald es zu einer Auseinandersetzung kommt, sobald Unschuldige dabei sterben, dreht sich natürlich das Blatt. Also ich sage nicht, dass all diese Themen einfach sind. Ich habe nur den Eindruck, dass der Grund, warum er die Wahl gewonnen hat, ist nicht nur, weil er ein atypischer Politiker ist, weil er vielleicht von vielen als authentisch wahrgenommen wird, sondern schon auch, weil es in den USA gerade nach Biden eine tiefe Sehnsucht gegeben hat nach einer wirtschaftsfreundlichen Politik, nach Wirtschaftswachstum, nach einer klaren Linie in der Migration und vielen anderen Fragen.
Zugleich ist seine Zollpolitik eine Wette auf die Zukunft. Viele Ökonomen, eigentlich fast alle Ökonomen, sagen, es werde die mindestens mittelfristig die Inflation treiben.
Also, dass die Zölle ein Treiber der Inflation sind, ist klar. Ich als Europäer, als jemand, der aus einem kleinen, exportorientierten Land kommt, bin ein absoluter Befürworter des freien Handels und darum ein Gegner dieser Zollpolitik. Also ich halte die Linie für falsch, vor allem für uns in Europa. Welche Auswirkungen sie genau in Amerika haben wird, werden die nächsten Jahre zeigen. Die Inflation wird es treiben, Investitionen wird es wahrscheinlich da und dort anziehen. Und die Frage ist, wie viel spielt es am Ende des Tages wirklich ins System an Geld hinein? Egal, wen man fragt, man bekommt sehr unterschiedliche Antworten. Meine demokratischen Freunde sagen, das Schlechteste von allem, was er je gemacht hat. Meine republikanischen Freunde sagen, am Ende wird es wirtschaftlich und auch in Zahlen wesentlich mehr bringen, als jetzt alle glauben. Also ich persönlich bin natürlich dagegen. Aus US-Sicht, glaube ich, wird die Abrechnung erst gemacht.
Wenn Sie ein so differenziertes Urteil über Trump fällen, würden Sie dann so weit gehen zu sagen, Trump ist ein Vorbild für europäische Konservative?
Nein, das glaube ich nicht. Ich bin generell der Meinung, dass die USA und Europa in weiten Fragen nicht vergleichbar sind. Die haben ein Zwei-Parteien-System, wir haben ein Mehrparteien-System. Bei uns braucht es Koalitionen im Regelfall. Also die Systeme sind nicht vergleichbar. Und ich glaube, der Stil ist auch einer, der zumindest für uns Europäer sehr fremd wirkt. Was ich nur nicht mag, ich mag grundsätzlich dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses Schubladisieren nicht. Und ich bin einfach keiner, der in den Chor all jener einstimmt, die sagen, alles ist schlecht, was aus Amerika kommt, oder alles ist schlecht, weil es von Trump kommt, sondern ich finde es einfach intellektuell interessant, in jeder einzelnen Sachfrage genauer hinzuschauen und dann ja zumindest mir mein differenziertes Bild zu machen.
Wie sieht dann für Sie ein erfolgversprechender europäischer Konservatismus aus?
Ich glaube, dass die Konservativen immer dann erfolgreich sind in Europa, wenn sie wirklich tun, woran sie glauben, ja, und auch aussprechen, woran sie glauben. Ich habe den Eindruck, dass aufgrund des Faktums, dass der Medienmainstream in Europa ein eher linksgeprägter ist, viele Konservative irrsinnig feig geworden sind, das zu sagen, was sie für richtig erachten. Und das macht sie natürlich immer mehr politisch korrekt, es macht sie immer angepasster und es macht sie in der Wahrnehmung in einer gewissen Art und Weise immer linker. Im Ergebnis werden dann die Rechtsaußenparteien immer stärker, weil da einfach mehr Raum entsteht. Also ich glaube, das Rezept für Konservative in Europa erfolgreich zu sein, ist eigentlich ein einfaches, nämlich das zu tun und das auszusprechen, woran man glaubt. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen in Europa gibt, die eine Mitte-Rechts-Politik wollen, die einen normalen Zugang in ganz vielen Fragen haben, die weder woke sind, noch für massenhaft illegale Migration sind, noch irgendwelche gewaltbereiten Palästinenser-Demonstrationen gut finden. Und die auch nicht glauben, dass es gut ist, wenn man die europäische Autoindustrie zerstört und in den Markt eingreift und den Verbrenner verbietet und Elektro verordnet. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen in der Mitte, Mitte rechts, die einen sehr normalen Blick auf die Dinge haben. Und wenn die Konservativen zu weit nach links rücken oder zu angepasst oder zu vorsichtig werden, dann glaube ich, geht es nicht gut aus, wenn sie verkörpern, aussprechen, tun, was sie sind, dann, glaube ich, gibt es viel Raum, gerade in unserer heutigen Zeit, für Mitte-Rechts-Politik.
Sie sagen also, die Konservativen müssen mehr Mut zeigen, sie müssen Mut zeigen zu ihren eigenen Ideen. Aber wenn man sich jemanden wie Friedrich Merz in Deutschland anschaut, und er ist sicher einer der konservativeren Politiker in Europa, dann nötigt ihn seine schwarz-rote Koalition eigentlich genau zum Gegenteil, nämlich zum permanenten Wischiwaschi.
Also Sie legen immer den Finger genau auf die Wunde. Ich glaube, zunächst einmal möchte ich festhalten, dass ich froh bin, dass Friedrich Merz die Wahl gewonnen hat und ich glaube, dass er der Richtige für Deutschland ist. Die Herausforderung, die er hat, genauso wie fast alle in Europa, ist, dass er Koalitionen bilden muss. Solange die AfD nicht regierungsbereit ist und solange die CDU auch nicht mit der AfD regieren möchte, gibt es immer nur die Möglichkeit nach links, in dem Fall mit der Sozialdemokratie. was die Sache natürlich wieder deutlich erschwert. Also Sie haben völlig recht, in der Regierungsarbeit ist das gar nicht so einfach. Ich glaube, die Parteien selbst haben trotzdem die Chance, unabhängig von dem, was in der Regierung möglich ist, sehr klar auszusprechen und auch festzuhalten, wo sie stehen. Und ein Lieblingsbeispiel von mir ist seine Aussage zum Stadtbild, wo er das Stadtbild kritisiert hat und gemeint hat, dass es sich in eine negative Art und Richtung verändert. Es gab in der Sekunde einen medialen Aufschrei, einen Aufschrei von Linksparteien. Und ganz ehrlich, für die Masse der Menschen hätte er das gar nicht treffender sagen können, denn das ist das, was die Menschen tagtäglich erleben, wenn sie aus ihrem Haus rausgehen und durch die Stadt spazieren.
Aber das ist ein schönes Beispiel für mangelnden Mut, denn als man ihn dann fragte, was meinen Sie eigentlich mit Stadtbild, Herr Kanzler, dann hat er das nicht ausgeführt, sondern einfach gesagt, fragen Sie Ihre Töchter.
Aber ich glaube, die Töchter zumindest, die können es ganz gut auf den Punkt bringen. Und nicht nur die Töchter oder die Ehefrauen, sondern jeder selbst. Für einen Mann ist es ja das Gleiche. Unsere Städte in Europa haben sich verändert. Sie sind unsicherer geworden. Und sie werden am Ende des Tages weniger lebenswert sein. Und das ist was, wo wir dagegen ankämpfen sollten. Und ich glaube, das große Thema, um das es ja im Moment in Wahrheit geht, ist, dass Europa massiv zurückfällt. Und ich glaube, das ist das, was auch für uns alle sich so schmerzhaft anfühlt, dass man nicht mehr im Rest der Welt unterwegs sein kann und stolz sein kann, aus Europa zu kommen, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man wird langfristig am lebenswertesten Ort der Welt leben, sondern dass man merkt, hoppala, es geht in ganz vielen Bereichen eigentlich in die falsche Richtung und andere holen auf und überholen uns sogar.
Sie sagen, Europa fällt zurück und das kann man auch festmachen, zum Beispiel an der Krise eines überbordenden Sozialstaats, an der Verschuldung, natürlich am mangelnden Wirtschaftswachstum. Aber welche Antworten haben da Konservative? Gerade bei so Themen wie Krise des Sozialstaates neigen auch Konservative heute dazu, möglichst wenig zu ändern.
Ja, aber ich glaube, und das ist vielleicht etwas, was sich durch Trump verändert hat, egal ob man Trump schätzt oder nicht, ob man es positiv oder negativ empfindet, er ist extrem disruptiv. Das heißt, die Grenzen des politischen Machbaren oder dessen, was man politisch für machbar geglaubt hat, die verschieben sich durch ihn gerade massiv. Außenpolitisch, aber auch innenpolitisch in vielen Fragen. Und ich glaube, das löst auch etwas in Europa aus und es löst auch etwas in der Bevölkerung aus, weil Sie werden sehen, es wird mehr und mehr Menschen geben, die vielleicht vor 5 oder 10 Jahren bei einer Diskussion, sollte man ein bisschen kürzen oder soll es ein paar Prozent weniger sein, gesagt hätten, die Richtung stimmt. Die erwarten sich heute einen viel radikaleren Schritt. Die erwarten sich heute viel mehr Mut in der Veränderung. Und ich glaube, nachdem Europa so stark und so schnell gerade zurückfällt, ist das auch notwendig. Nicht nur im Sozialstaat, insbesondere was das Thema Entbürokratisierung betrifft, was die Wirtschaftsfreundlichkeit betrifft und nach wie vor, was das Thema Migration und Sicherheit betrifft.
Wenn Sie jetzt ein solches Plädoyer für die Disruption halten, dann schließt sich eine Frage logisch an. Halten Sie die nationalistischen und mindestens in Ihrer Rhetorik extrem disruptiven Parteien wie zum Beispiel die FPÖ in Österreich oder die AfD in Deutschland für eine Gefahr für die Demokratie oder im Gegenteil für eine Chance der Verjüngung?
Also ich würde ungern über einen Kamm scheren, weil die Rechtsparteien in Europa sehr unterschiedlich sind. Beginnen wir vielleicht einmal mit Italien. Meloni und ihre Partei sind als faschistoid dargestellt worden. Mittlerweile ist Italien eins der am solidesten regiertesten Länder in Europa. Die Regierung macht vieles richtig. Und wenn man sich anschaut, es kostet die Franzosen mittlerweile mehr in der Neuverschuldung als die Italiener. Das heißt, Italien ist auch wirtschaftlich und was die Staatsschulden betrifft, wesentlich besser unterwegs als viele andere. Und insofern ist sie, finde ich, ein Positivbeispiel einer Rechtspartei. Die AfD ist aus meiner Sicht in vielen Bereichen leider Gottes noch immer alles andere als regierungsbereit und hat aus meiner Sicht noch immer teilweise sehr problematische Personen innerhalb der Partei. Die FPÖ in Österreich ist nicht 1:1 mit der AfD wiederum vergleichbar. Ich habe mit drei verschiedenen Parteien Regierungen erlebt, mit den Sozialdemokraten, mit den Grünen und mit der FPÖ. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Regierung mit der FPÖ war mit Abstand die erfolgreichste und die Zeit, in der wir am meisten weitergebracht haben. Keine Neuverschuldung, sondern ganz im Gegenteil, ein Budgetüberschuss. Wir haben Reformen durchgeführt, Arbeitszeitflexibilisierung, Zusammenlegung von Sozialversicherungskassen und anderes mehr. Und in der Migration sind wir auch richtig abgebogen. Also ja, ich bin ein Befürworter überall dort, wo das möglich ist, von einer Zusammenarbeit von Mitte-Rechts- und Rechtsparteien, weil ich glaube, dass das im Grunde nach der richtige Weg ist in den zentralen Fragen, die es derzeit in Europa gibt.
Sie haben gesagt, Europa fällt zurück. Und das ist ja auch etwas, was Trump immer wieder sagt. Wir wollen ein starkes Europa, aber ihr müsst euren Kram schon jetzt einmal in Ordnung bringen. Das ist ja so seine immer wiederkehrende Linie. Gleichzeitig beleidigt er die Europäer. Er kokettiert damit, Land eines NATO-Partners zu annektieren. Und er untergräbt damit das Vertrauen, ohne dass kein Bündnis funktionieren kann. Wie sehen Sie das?
Also ich versuche es auch wieder differenziert. Ich glaube, Grönland, völlig klar, ist inakzeptabel. Und ich glaube, gut, dass Europa so klar reagiert hat. Es haben alle amerikanischen Präsidenten bisher immer geopolitische Interessen in Grönland gesehen. Aber sozusagen die Art und Weise, wie es Trump formuliert hat, war definitiv grenzüberschreitend. Es gab eine klare Reaktion der Europäer. Und ich glaube, das ist gut so. Und damit, glaube ich, ist das aber auch wieder gewesen. In anderen Fragen, dass wir selbstverteidigungsfähiger sein müssen, hat er recht. Ja? Und insofern ist auch da gerade viel Bewegung in Europa da. Deutschland und andere Staaten rüsten massiv auf. Rheinmetall ist am Weg, der größte Rüstungskonzern der Welt werden zu können. Also ich glaube, da tut sich viel und das ist auch richtig. Und darüber hinaus legen die Amerikaner bei vielen Themen Wirtschaftswachstum, Migration, Klimapolitik halt da und dort auch den Finger auf die Wunde. Und darum ist es so schmerzhaft für uns, wenn das ausgesprochen wird.
Aber muss man nicht gleichzeitig auch sagen, wir leben jetzt wirklich in einer Phase einer Weltunordnung. Es ist keine Weltordnung mehr, wie wir es in den letzten 30 Jahren seit dem Fall der Berliner Mauer erlebt haben. Es ist eine Weltunordnung. Und in dieser Zeit der Disruption, das ist ja sozusagen jetzt unser Generalthema in der Sendung, in dieser Zeit der Disruption braucht es vielleicht gerade auch in Europa einen neuen, radikalen Blick auf die eigene geopolitische Lage, nämlich ein Europa ohne die USA oder mit sehr viel weniger USA.
Davon halte ich gar nichts. Ich bin ein absoluter Transatlantiker. Ich glaube, dass der Westen zusammenhalten und zusammenarbeiten sollte, wirtschaftlich, aber auch militärisch. Ich glaube, dass es naiv ist, zu glauben, dass es eine starke NATO geben kann ohne die Amerikaner. Und ich glaube, dass es auch strategisch völlig falsch wäre. Die Amerikaner sind eine sehr vitale Demokratie. Dort finden alle 4 Jahre Präsidentschaftswahlen statt. Und wie man sieht, zunächst Trump, dann Biden, jetzt wieder Trump, beim nächsten Mal nicht mehr Trump, gibt es dort auch regelmäßig Veränderung. Also zu sagen, wir suchen weniger Kooperation, weil uns der derzeitige Präsident nicht ins Bild passt, das würde ich langfristig für absolut falsch erachten. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, man sollte differenziert agieren, klar dagegenhalten, wenn es notwendig ist, wie bei Grönland. Selbstkritisch sein, wenn die anderen recht haben, Stichwort mangelnde Verteidigungsfähigkeit Europas selbst. Und darüber hinaus immer den Dialog suchen, immer aufeinander zugehen. Und ich glaube, es gibt ja auch Politiker, die beweisen, dass sie das können. Ich war damals gemeinsam mit Mark Rutte Regierungschef. Ich habe ihn immer in seiner Rolle als Regierungschef bewundert, weil er jemand war, der klare Meinungen hatte, aber selbst wenn er mit wem nicht einer Meinung war, das so charmant machen konnte, dass da nie Porzellan zerschlagen wurde. Der ist jetzt NATO-Generalsekretär. Und ich glaube, dass er ausgezeichnet immer wieder Donald Trump so umgarnt und umschwärmt und wieder einfängt, dass er das ganze System zusammenhält. Und das ist wichtig. Wir werden als Europa, und ich sage das als Österreich, das kein NATO-Land ist, aber wir werden als Europa nicht stärker dastehen, wenn die NATO schwächer ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es braucht ein starkes Miteinander. Und abgesehen von der Verteidigungsfrage, rein in der systemischen Frage, glaube ich, gibt es auch keine Alternative. Die zweite Supermacht neben den Amerikanern ist China. Und ich bin jetzt niemand, der da eine große Abneigung gegenüber China empfindet. Ganz im Gegenteil. Aber es ist ein völlig anderes politisches System. Es ist eine völlig andere Kultur. Und ich glaube, dass es uns gut tut als Europa, dass es eine starke USA gibt und nicht nur einen globalen Anspruch Chinas. Und wenn ich mich in der Ausrichtung entscheiden kann, mit wem möchte ich, dass wir Europäer verbunden sind und die Zusammenarbeit suchen, mit wem gemeinsam wollen wir versuchen, auch weltweit Einfluss zu haben und dominant zu sein, dann allemal mit den Amerikanern und nicht mit China.
Aber machen Sie sich's da nicht ein bisschen arg einfach, wenn Sie sagen, ja gut, Amerika bleibt ein Partner, der Trump ist dann bald auch mal wieder weg. Ich möchte dagegen ins Feld führen den ehemaligen Verteidigungsminister von Barack Obama, Robert Gates, der 2011 schon in einer Rede, es war seine letzte Rede in der NATO in Brüssel, bevor er zurücktrat, hat er den Europäern ganz klar ein Stammbuch geredet und gesagt, passt auf, es kommt eine neue Generation von amerikanischen Politikern, die nicht mehr in der westlichen, nicht mehr in der transatlantischen Tradition sozialisiert worden sind. Darauf müsst ihr euch einstellen. Die Kluft wird größer.
Das stimmt, ja.
Dann kam Trump und jetzt glauben alle, es sei einfach nur Trump. Aber nein, Trump ist vielleicht einfach das System eines sich stärker auseinanderlebenden Bündnisses.
Völlig klar. Und das ist absolut richtig. Es ist nicht nur Trump, es ist eine generelle amerikanische Denke bei den Republikanern stärker, aber auch bei den Demokraten stärker werdend. Aber wenn eine Kluft größer wird, wenn sich zwei Blöcke oder zwei Parteien auseinander entwickeln, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man befeuert das und versucht, dass die Kluft noch schneller, noch größer wird, oder man versucht, dagegen zu halten. Und alles, was ich tue, ist für den zweiten Weg zu argumentieren. Das heißt nicht selbst verteidigungsfähig werden zu wollen. Das heißt nicht, abhängig zu bleiben. Aber ich glaube sozusagen, der richtige Weg ist es, selbst besser zu werden und gleichzeitig alles zu tun, dass diese Kluft nicht immer größer wird, weil das Miteinander mit den USA uns generell gut tut.
Sie haben ganz zu Anfang der Sendung gesagt, die zweite Amtszeit von Trump sei sehr wohl sehr gut vorbereitet gewesen und sie würden in vielen Bereichen eine klare Haltung und klare Politik vertreten. Muss man da nicht sagen, ja, gerade in der Außenpolitik zeigt sich das, nämlich in der Konzentration auf Nordamerika, Südamerika, das, was in Washington die westliche Hemisphäre hält. Trump ist derjenige, der am radikalsten, am klarsten die Schlussfolgerung daraus gezogen hat, dass die USA nicht mehr der Weltpolizist sind, dass sie sich nicht überdehnen dürfen. Also er fokussiert sich ganz auf seine Hemisphäre, darum auch Grönland. Das Problem ist dabei, für Europa hat es in dem Denken keinen Platz. Oder allenfalls so weit, dass er sagt, Europa darf als Teil von Eurasien nicht unter Chinas Kontrolle geraten. Aber ansonsten sagt er, das ist euer Job.
Ich glaube, das Problem ist ein bisschen größer als nur das. Das Problem ist, dass wir Europäer immer das Gefühl haben, wir sind das Zentrum der Welt, ja, so wie wir es auf unseren Karten in der Schule lernen. Und der Rest der Welt sieht das aber mittlerweile nicht mehr so. Und ich glaube, das, was Sie gerade beschrieben haben unter Trump, das wird in ähnlicher Art und Weise in nächsten Präsidentschaften fortgesetzt werden. Es verschiebt sich einfach derzeit die Gewichtung. China ist immer wichtiger geworden, Indien ist immer wichtiger geworden. Es gibt stark aufstrebende BRIC-Staaten. Wir erleben, dass die Golfstaaten wirtschaftlich extrem erfolgreich und einflussreich geworden sind. Afrika ist ein Kontinent, der zwar wirtschaftlich nicht in dem Ausmaß vorankommt, wie wir es uns wünschen würden, aber bevölkerungsmäßig explodiert. Also man erlebt einfach sich eine, wir leben einfach in einer sich verändernden Welt. Und ich glaube, das ist etwas, was für uns noch so schwer anzunehmen ist. Ich würde bei der These, dass sozusagen der Rest der Welt die Amerikaner nicht interessiert, da würde ich etwas widersprechen. Ich glaube, dass sozusagen gerade, was man in Israel, ich verbringe die Hälfte meiner Zeit mittlerweile in Middle East, was man in Israel erlebt hat, die Abraham Accords in der ersten Amtszeit, jetzt der Versuch, eine Lösung für Gaza zustande zu bringen, die Befreiung der Geiseln, aber auch das Einwirken bei anderen Konflikten, Indien in Pakistan oder in Armenien. Also ich glaube sozusagen, da ist durchaus viel versucht worden in den letzten Monaten. Aber ja, Europa spielt in all diesen Fragen keine allzu bedeutende Rolle, leider Gottes, und hoffentlich ändert sich das langfristig wieder.
Sie beschreiben sehr eloquent eigentlich den Zustand der heutigen Welt als eine multipolare Ordnung. Es gibt die USA, aber eben nicht nur. Es gibt China, es gibt Russland, es gibt Europa, es gibt Indien. Also es gibt verschiedene große Akteure. Und wenn man so viel große Akteure hat, dann ist, wenn man jetzt in die Geschichte zurückschaut, ist das Natürlichste eine Gleichgewichtspolitik. Alle versuchen immer, alle anderen so weit auszuspielen, dass niemand zu einer echten Bedrohung und niemand zum großen Dominator wird. Wenn man das auf die Gegenwart überträgt, hieße das eigentlich, Europa hat ein großes Interesse daran, doch mit China mehr zu machen, um sich für den Fall zu rüsten, dass die USA eines Tages abschwimmen.
Jein. Also es gibt ja die Befürworter der Richtung des Decouplings von China, ne? Stark von Amerika gepusht. Und es gibt viel Druck auf Europa, diesen Weg zu gehen. Ich bin niemand, der das für richtig erachtet. Ich glaube, dass China vieles ist, auf einmal ein Wettbewerber, ein Rivale, aber da und dort auch ein Verbündeter sein kann. Und insofern, glaube ich, muss man diesen Weg des Decouplings, wie es die Amerikaner gerne hätten, definitiv nicht in dieser Aggressivität leben oder gehen, wie es die Amerikaner machen oder sich für Europa wünschen würden. Systemisch in der Verteidigungspolitik, in der Frage sozusagen, was ist uns wichtig, Rechtsstaat, Demokratie, glaube ich, wird sozusagen die Weltordnung oder für uns die Ausrichtung Richtung Amerika aber steht zu bleiben, wie es ist. Was ich am herausforderndsten finde im Moment in Europa ist, dass wir in der großen Frage, nämlich wer ist mit dabei in dieser großen Revolution durch die künstliche Intelligenz, dass wir da nicht mitspielen. Wir haben zwei Player in dem Bereich, das sind die USA und China. die sich ein Rennen liefern, wer ist die Nummer eins. Und wir sind weit abgeschlagen. Und ich glaube, es spricht, und da komme ich zu Ihrer Frage zurück, einiges dafür, dass vielleicht China dieses Rennen sogar gewinnen könnte. Im Bereich Robotics wahrscheinlich jedenfalls. Aber für uns als Europa kann die Antwort nur sein, wir müssen alles tun, um in diesem Bereich aufzuholen. Wenn Sie sich die Wirtschaftsdaten genau anschauen, dann merken Sie, dass in Amerika zum Beispiel die klassischen Industrien auch kaum wachsen. Also ähnlich wie in Europa. Der Grund, warum die Amerikaner trotzdem auf ein Wirtschaftswachstum von über 3% kommen und wir nicht, ist wegen des starken Wachstums, insbesondere im Tech- und im AI-Bereich.
Gut, also wirtschaftlich ist es für Europa allemal lohnend, sich an die USA dran zu hängen. Ja, aber wie sieht es geopolitisch und wie sieht es auch kulturell aus? Da kann man sehr viel eher sagen, der Westen ist am Ende. Wenn Sie jetzt nur wieder die Münchner Sicherheitskonferenz anschauen, viele schöne Worte auch vom amerikanischen Außenminister Rubio zur Transatlantik. Aber gerade auch so bei diesen kulturellen Kernwerten, da war eine große Differenz. Rubio sagte, folgt unserem amerikanischen Weg. Merz sagte aber, alles euer MAGA Zeug, das ist für uns unannehmbar. Also, gerade was die Werte anlangt, scheint man sich da sehr stark auseinanderzuentwickeln.
Im Moment, das kann sich auch wieder ändern. In beiden Richtungen. Es kann in Amerika schon bald bei den Midterms einen Sieg für die Demokraten geben. Und wenn in Europa die Le Pen-Bewegung Frankreich gewinnt, dann schaut die Europäische Union auch auf einmal anders aus. Also insofern, ich glaube, in beiden Blöcken, in Europa und in den USA, das sind liberale Demokratien, die sich ständig ändern. Und insofern ist das, glaube ich, eine Momentaufnahme. Was ich viel eher problematisch empfinde, ist, als ich vor über 10 Jahren Außenminister war und damals als österreichischer Außenminister in der Welt unterwegs war, da hatte ich den Eindruck, dass fast alle Menschen dieser Welt mir vermittelt haben, so wie ihr, so würden wir gern leben. Und eure Systeme, Demokratie und Rechtsstaat und das und Freiheit, das ist das, was wir anstreben. Mittlerweile lebe ich die Hälfte meiner Zeit außerhalb Europas und ich kann nur sagen, das Interesse oder der Wunsch, uns zu kopieren, der ist nicht mehr allzu stark ausgeprägt. Und ich glaube, der Grund dafür ist, früher waren wir diejenigen, die wirtschaftlich voraus waren, die wirtschaftlich leistungsfähiger waren, mit einem besseren Lebensstandard. Und drum wollten die Menschen unsere Systeme kopieren. Wenn man heute das Gefühl hat, man lebt in Dubai eigentlich sicherer als in einer europäischen Stadt, man hat vielleicht sozusagen wirtschaftlich mehr Chancen in anderen Teilen der Welt als bei uns in Europa oder in Deutschland, dann ist die Gefahr groß, dass unsere Systeme, all das, woran wir glauben, einfach auch an Anziehungskraft verlieren. Und ich glaube, das ist das, worauf wir aufpassen müssen weltweit. Und das ist das, warum Europa eigentlich sich verpflichtet fühlen sollte, wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Aber wie soll da ein Westen noch funktionieren, wenn er sich so weit auseinanderentwickelt? Eine, wie Sie jetzt immer wieder beschreiben in unserem Gespräch, Amerika trotz allem noch eine Lokomotive, Europa, das zurückfällt. Im Kalten Krieg und in den letzten 30 Jahren war das so mindestens der größten Teil nicht der Fall. Da ist man sehr im Gleichschritt, auch wirtschaftlich, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Europa aufgeholt hat, wie dynamisch Europa war, da ist man gleich gewesen. Heute fällt es komplett auseinander. Aber also es ist eigentlich eher so wie Sie es beschreiben, ist das eher, muss man konzentrieren, der Westen ist wirklich am Ende.
Nein, ich glaube nicht. Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und ich bin insbesondere auch für Europa optimistisch. Warum? Weil ich politisch erlebt habe, dass das Pendel immer in unterschiedliche Richtungen ausschlägt. Wenn es einem gut geht, dann hat man die Möglichkeit, über die Rettung der Welt zu diskutieren. Dann kann man der Autoindustrie in Deutschland schaden und nur noch Elektroautos erlauben. Dann kann man Greta Thunberg folgen und mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt fahren. Dann kann man sich all das leisten. Aber wenn die Zeiten schlechter werden, und das ist jetzt gerade der Fall, dann gibt es immer mehr Menschen, denen der Knopf aufgeht. Die merken, wenn wir so weitermachen, dann können wir uns irgendwann unser Leben nicht mehr leisten. Wenn wir so weitermachen, wird die Gesundheitsversorgung immer schlechter. Wenn wir so weitermachen, sind die Pensionen irgendwann nicht mehr finanzierbar. Und sie werden erleben, der Druck in Europa wird aus der Bevölkerung kommen. Sie werden immer mehr Menschen erleben, die sagen, ich nehme das nicht einfach hin, dass die Stadt, in der ich lebe, unsicherer wird. Ich nehme das nicht einfach hin, dass die Systeme irgendwann nicht mehr finanzierbar werden. Und ich glaube, dass in all diesen Bereichen, von der Bürokratie angefangen bis hin zur Migration, im ganzen Wirtschaftsbereich, sie werden mehr und mehr Druck aus der Bevölkerung erleben, dass es Politik gibt, die das tut, was am besten für die eigene Wirtschaft, was am besten für die eigene Sicherheit, was am besten für den eigenen Lebensstandard ist und nicht mehr versucht, durch unbegrenzte Flüchtlingsaufnahme die Welt zu retten oder durch Verbrennerverbote das Klima zu retten. Das werden Sie erleben und das wird Europa auch wieder wirtschaftlich nach vorn bringen.
Wir haben jetzt sehr viel über Disruption geredet. Man kann Ihnen nicht vorwerfen, Sie würden nur darüber reden. Sie haben es auch wirklich in Ihrem eigenen Leben vollzogen. Sie haben sehr disruptiv nach Ihrem Rücktritt als Kanzler sich entschieden, nicht den üblichen Weg zu gehen, nicht irgendwelche Mandate zu übernehmen, sondern raus aus der Politik, rein in die Wirtschaft. Sie haben mit einem israelischen Partner und amerikanischem Kapital eine Firma für Cybersicherheit gegründet. Da stellt sich natürlich die Frage, ist der nächste Schritt nicht auch wieder Disruption, vielleicht in Form einer Rolle rückwärts und in Form einer Rückkehr in die Politik?
Nein, ich bleibe im Unternehmertum, aber was stimmt, ist, dass der Ausstieg aus der Politik, der war definitiv für mich sehr disruptiv und ein totales Verlassen meiner Komfortzone. Ich war vorher 10 Jahre in der Regierung, war es gewohnt, mit riesigen Teams zu arbeiten und insofern war eigentlich der logische Schritt eine Managementrolle in einem großen Unternehmen. Und ich habe mich dann nach langem Hin und Her dagegen entschieden und habe mich eben fürs Unternehmertum entschieden und habe mich damals zusammengetan mit einem israelischen Partner und habe ein Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz und Cybersicherheit gegründet und damals mit ein paar Leuten zu fünft am Anfang zu starten und nicht eingebettet zu sein in einer großen Struktur, das war ein totales Verlassen der Komfortzone. Jetzt nach 3 Jahren bin ich heilfroh, dass ich diesen Schritt gewagt habe und es hat auch, würde ich sagen, emotional gut getan. Ich habe in meiner Politikerzeit immer so viel vom Unternehmertum gepredigt und gesagt, wie wichtig es ist, dass es Leute gibt, die Unternehmen gründen und Jobs schaffen. Jetzt versuche ich das selber und es fühlt sich sehr gut an.
Aber Sie sind jetzt 39, da ist es doch viel zu jung, um zu sagen, eins schließe ich für mein Leben komplett aus, oder nicht?
Also erstens werde ich schon bald 40, zweitens, ich war 10 Jahre in der österreichischen Regierung, also auf mein Lebensalter gerechnet, habe ich wirklich sehr, sehr lange Politik gemacht. Jetzt gerade mal 3 Jahre in diesem Unternehmen, 4 Jahre außerhalb der Politik. Also ich wirklich genieße es sehr, mal was anderes zu sehen, was anderes zu lernen. Ich verbringe mehr als die Hälfte meiner Zeit außerhalb Europas. Auch das tut mir für den eigenen Horizont sehr gut, verändert den Blick auf einiges, zeigt, dass Europa wichtig und wunderschön ist, aber dass es noch viel mehr außerhalb Europas gibt. Und insofern bin ich sehr, sehr glücklich mit meiner Entscheidung.
Gut, Franz Beckenbauer würde sagen, schauen wir mal, die Zukunft wird es bringen. Zurück zur Disruption. Maximale Veränderung. Wer aber wahnsinnig statisch ist, ist die EU. Sie haben die EU von innen erlebt als Kanzler. Da hat sich seit Maastricht nicht mehr viel entwickelt. Es sind ein paar Gemeinschaftsschulden dazugekommen. Sonst haben wir nichts erlebt. Ist die EU, so wie Sie sie auch erlebt haben, überhaupt in der Lage, mit der Disruption in der Welt umzugehen?
Also damit es nicht falsch verstanden wird, fange ich einmal an mit der Antwort, dass ich proeuropäisch bin und ein Befürworter der Europäischen Union. Ich glaube, aufgrund unserer Geschichte und den Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg ist die Europäische Union so gebaut, dass es so viel Checks and Balance gibt und so viele verschiedene Machtzentren, dass es keine schnelle Entscheidungsfindung oder kein klares Machtzentrum geben kann. Ich glaube, die Struktur lässt sich nicht einfach ändern, so wie sie gebaut ist. Darum muss man versuchen, das Beste draus zu machen, ganz pragmatisch. Und ich sehe ein großes Thema, nämlich die Bürokratie. Wenn Sie sich anschauen, wie viel an Bürokratie aus Brüssel derzeit kommt, dann wird das immer schwieriger zu handeln für die hart arbeitenden Menschen in ganz Europa. Und ich glaube, da kann man schon gegensteuern, weil vieles, was an Bürokratie derzeit aus Brüssel kommt, ist gar nicht immer nur politisch gewollt oder politisch vorgegeben, sondern es ist ein so großer Beamtenapparat aufgebaut worden, dass daraus einfach sehr, sehr viel produziert wird, was es meiner Meinung nach in dem Ausmaß überhaupt nicht bräuchte. Und insofern, glaube ich, kann man die EU radikal ändern. Nein, da fehlt mir der Glaube. Aber kann man aus der derzeitigen Situation das Beste machen? Ja. Und ich glaube, würde die Europäische Union versuchen, radikal wesentlich weniger an Verordnungen und Vorgaben und Bürokratie zu produzieren, es wäre eine deutliche Erleichterung.
Jetzt widersprechen Sie sich selber. Sie sagen, für radikale Wechsel ist die EU nicht das Richtige. Ja, jetzt sagen Sie, es muss radikal weniger Bürokratie. Ja, genau das wird sie nicht schaffen.
Ich glaube schon, weil Sie müssen zwischen zwei Bereichen unterscheiden. Können Sie die Struktur der Europäischen Union ändern, wie sie aufgebaut ist, wer entscheidet? Ich glaube, das ist schwierig. Warum? Weil sich alle gegenseitig widersprechen. Ich glaube, es ist einfach fast unmöglich. Aber kann man in der bestehenden Struktur Dinge radikal anders machen? In gewissen Bereichen schon. Und im Bereich Bürokratie zum Beispiel, das steht weder in den Verträgen, noch ist es von Anfang an so vorgegeben. Es ist kein Muss. Man kann einfach anders agieren. Die Europäische Union, gerade im Bereich Innovation, ist aus meiner Sicht in vielen Fragen leider Gottes innovationsfeindlich. Wenn wir künstliche Intelligenz hören, denken wir an Regulierung. Ja? Wenn wir an Daten denken, denkt man nicht daran, was kann man mit viel Daten im Bereich AI machen, sondern wir denken an Datenschutz. Und ich glaube, ein Umdenken in diesem Bereich, ein Hin zu mehr Innovation, weniger Regulierung, würde wirtschaftlich uns extrem gut tun und wäre leicht möglich, unabhängig von der Struktur, die schwer zu ändern ist.
Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Herr Kurz, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind, am 22. März bei NZZ Stammpunkte.
Und das war der Podcast NZZ Stammpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.